Jetzt hören wir die Schriftlesung. Sie steht in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, die je nachdem es, wie es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Gnade sei mit euch, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Ich weiß jetzt nicht, wie du zum Glauben gekommen bist. Und ich weiß auch nicht, warum du heute hier in der Versöhnungskirche zum Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht ist die Predigt heute gar nicht für dich. Vielleicht ist bei dir alles I.O. Und du bist vielleicht einer, der heute, wenn er die Predigt hört, sagt, ich brauche die Predigt, um ein Ermutiger, eine Ermutigerin zu sein, draußen im Leben, im Alltag, in meinem Zuhause. Vielleicht regt es dich an, das weiterzusagen, was du heute hörst. Ich möchte euch ein bisschen von mir erzählen. Ich bin in Zwickau geboren, weiß aber von meinen ersten drei Lebensjahren ganz, ganz wenig. Ich war 3 Jahre alt, dann sind wir nach Schneeberg ins Erzgebirge gezogen. Dort war mein Vater Pfarrer und meine Eltern haben noch 2 Kinder bekommen. Wir sind also 6 Geschwister. Mein Vater war ein guter Pfarrer, sehr beliebt, lutherisch, nicht pietistisch oder erwecklich. Und wir haben zu Hause als Familie gereimte Tischgebete gesprochen und meine Mama dann so, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, aber mehr nicht. Also meine geistliche Erziehung und meinen persönlichen Glauben, den habe ich nicht von meinen Eltern mitgekriegt. Den habe ich in der Christenlehre mitgekriegt. Großes Lob an alle, die ja Christenlehre machen. Wir hatten eine tolle Katechetin in Schneeberg und die hat uns die Geschichten aus der Bibel erzählt. Und irgendwie habe ich da am meisten mitgenommen, weil sie mich ermutigt hat zu beten. Und die hat uns Kleinkindern schon in der Christenlehre ermutigt, Jesus auch Fragen zu stellen und zu üben, auf seine Stimme zu hören. Denn Gebet ist nicht bloß ein Monolog, dass du dir alles von der Seele redest, sondern ein Dialog. Das war schon schwierig für uns Kinder, weil manchmal hatten die anderen so einen Eindruck und ich immer nicht. Aber es hat mich ermutigt, mit Jesu Realität zu rechnen, eine persönliche Beziehung zu ihm zu leben. In der Jugend war ich jeden Sonntag im Gottesdienst. Immer. Und wenn ich mal krank war, Fieber hatte und nicht gehen konnte, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, es ist doof. Es fehlt was. Es fehlt irgendwas. Ich kann mich an keine tolle Predigt erinnern. Und in Schneeberg waren die Gottesdienste ganz liturgisch und da gab es auch nichts Modernes. Mein Vater hat bestimmt durchdachte Predigten gehalten, aber das hat mich nicht angesprochen. Ich habe manchmal während der Predigt Tagträume gehabt, hübsche Mädels gerettet und so weiter. Aber ich habe die Atmosphäre gespürt, ich habe den Segen Gottes erfahren. Wir haben ab und zu Abendmahl gefeiert. Ich habe immer gemerkt, das macht was mit mir, auch wenn ich es nicht kognitiv stecken kann. Der Gottesdienst. Jesus ist da, ich bin da und das ist eine wertvolle Stunde. Die geht nicht über meinen Kopf. Ich habe sehr unendlich viele Rüstzeiten im Erzgebirge mitgemacht, einen Konfirmandenunterricht, aber ich hatte nie einen Mentor, der mich im Glauben begleitet hat oder mich irgendwie gebrieft hat oder dem ich alle Fragen stellen konnte. Ich bin da irgendwo so zwischendrin groß geworden und habe davon gelebt, dass ich gebetet habe und mit Jesus eine persönliche Beziehung gepflegt habe. Als ich dann zur Ausbildung kam mit 16 nach Chemnitz in irgendein Internat auf ein paar Quadratmeter mit 4 Jungs, das war doof, habe ich mir eine junge Gemeinde gesucht. Am anderen Ende der Großstadt. Ich bin da immer mit der Straßenbahn diagonal durch Chemnitz gefahren, war da immer zur jungen Gemeinde. Die Stunden, die Abende waren so lala, aber es war ein richtig schöner Kontrast zu meiner Lokschlosser-Ausbildung und zu dem Leben in dem Lehrlingswohnheim, das doch sehr dreckig und rau war. Nach 3 Jahren bin ich nach Leipzig zum Studium. War ich schon mit der Dagi ein bisschen zusammen. Wir haben uns gleich in Leipzig eine Gemeinde gesucht. Und weil wir die Landeskirche ein bisschen langweilig fanden, haben wir uns eine freie Gemeinde gesucht. Die schimpfte sich damals, die nannte sich Koinonia. Hat so was Griechisches mit Gemeinschaft zu tun. Da sind wir jedenfalls hingegangen und haben uns auch einen Hauskreis gesucht und sind unter der Woche gemeinsam zum Hauskreis gegangen. Und das war schön, weil vormittags hat man mir doziert, naja, die Bibel darfst nicht so ernst nehmen, das sind irgendwelche Geschichten, ne? Das ist nicht alles so wahrzunehmen, das ist alles metaphorisch gemeint. Und Sonntag früh dann in der Koinonia-Gemeinde haben sie dann Glaubenszeugnisse gegeben, wie Gott Gebetserhörungen geschenkt hat, auch ein Heilungswunder geschenkt hat. Und die haben dann die Bibel ganz anders ausgelegt. Und das war für mich auch ein schönes Kontrastprogramm. Dieses nüchterne Studium und das Lebendige der Gemeinde. Leider, ihr Lieben, lebendige Gemeinde ist so eine Sache und perfekt sind die auch alle nicht. Nach 2 Jahren ist die Koinonia-Gemeinde auseinandergeflogen. Die 2 Pastoren haben sich verstritten, da gab es eine Gemeindeversammlung. Leute, sowas habe ich noch nie erlebt, die haben sich da angebrüllt. Also das war total unchristlich. Die ist einfach zerflogen. Da waren dann noch 2 kleine Häuflein übrig. Und wir haben uns eine neue Gemeinde suchen müssen und sind wieder in die Sächsische Landeskirche zurück, in die Andreasgemeinde in Leipzig. Dort haben wir dann einen neuen Hauskreis gegründet, Dagi und ich. Als Studenten, da war ich vielleicht 21 oder so, jung, unerfahren. Aber wir haben einfach mal losgelegt. Und das war schön. Vor 2 Wochen war ja der Hauskreistag in Freiberg. Einige von euch waren auch mit da. Ich habe den mitorganisiert mit unserer Landeskirche. Und da spricht mich einer an, der Conny Quaas. Der war nämlich in unserem allerersten Hauskreis in Leipzig. Dachte ich, geil, hat sich ja gelohnt. Da waren wir jung und unerfahren, haben uns getroffen, Bibel gelesen, gebetet. Und hier ist noch eine Frucht, die da bleibt. Er ist heute noch am Start in der Andreasgemeinde und geht immer noch zu einem Hauskreis. Der hat mich da angesprochen. Ich habe auch dort die junge Gemeinde übernommen und ein bisschen gemacht. Ich hatte aber niemanden, der mir das beigebracht hat. Wir haben das von niemandem irgendwo gelernt. Wir haben das einfach abgeguckt und umgesetzt. Manchmal hat mich das persönliche Gebet getragen, wenn die Dozenten die ganze Bibel so detailliert auseinandergenommen haben und kein Haar mehr im anderen gelassen haben. Die deutsche Theologie ist wirklich sehr, sehr hart. Und da habe ich dann manchmal gebetet und Gott vertraut, du bist ja da, erklär mir das mal, weil das war ja auch ganz schlüssig, was die da so von sich gegeben haben. Wie siehst du das denn? Und Gott hat mich da immer getröstet und inneren Frieden geschenkt. Manchmal habe ich ein paar Wochen später was gelesen oder was anders gehört, was das wieder aufgelöst hat, diese harte Theologie. Manchmal konnte ich auch einfach damit leben lernen. Was ich sagen will ist, mich haben durch mein Leben keine Menschen getragen oder irgendwelche großen Prediger, sondern meine persönliche Beziehung zu Jesus, weil ich gebetet habe, weil ich beten gelernt habe, weil ich mit all meinen Anliegen zu Jesus gehen konnte. bin dann Pfarrer geworden in Kürbitz 1997. Das ist hier um die Ecke. Für meine Frau hat sich, glaube ich, mit dem Tag das Leben am meisten verändert. Die Verantwortung, eine Gemeinde zu tragen, hat mich verändert. Ich habe alles richtig und gut machen wollen. Sie hat unsere ganze Familie verändert. Das ist schon eine ganz schöne Last, die da man trägt für viele Menschen, für so ein System in den ständigen Veränderungen. Das war ganz schön hart. Und ich habe aber selber weiterlernen müssen, weil wir haben mit Predigten im Studium nicht viel gelernt. Ich habe dann selber noch Kurse belegt, wie man predigt, einladend predigten beim Professor Herbst und so weiter. Ich habe dann über Seelsorge nichts gelernt. Ich wusste gar nicht, wie hält man, macht man denn Seelsorge? Wir haben dann bei Team F, Dagi und ich, uns da so einen Kurs, waren 4 Wochen verstreut übers Jahr, Gebetsseelsorge, damit man mal guckt, wie macht man denn Gesprächsführung, wie stellt man die richtigen Fragen und so weiter. Was ich sagen will, ist, ich musste mich immer selber kümmern. Es gab niemanden, der von außen das schön aufgetischt, auf den Teller zurechtgemacht und gesagt hat, Hartmut isst, dann wird's gut. Ich musste mich kümmern, ich musste einen Finger ziehen, ich musste Termine machen, ich musste Geld in die Hand nehmen, ich musste gucken, dass wir überleben. Und in Kürbitz, das war eine sehr liebevolle Gemeinde, die hat uns gemocht, das war alles schön, aber sie konnten mit Lobpreisenanbetung nichts anfangen. Und wenn wir das leben wollten, was wir hier so schön leben können als Versöhnungskirche, dann mussten wir uns das irgendwo suchen. Das gab's nicht. Wir haben auch so Salbungs- und Lobpreisgottesdienste angeboten, dann kamen dann 10, 12 Leute. War ganz einfach mit Gitarre, es kam nie so die Atmosphäre auf, die wir vielleicht manchmal hier in einem Lobpreisgottesdienst spüren können. Es war manchmal ein bisschen trocken und wir mussten uns immer kümmern und suchen. Die Schweigewochen, die ich einmal im Jahr feiere auf dem Dünenhof, da musst du hinfahren, die Kinder verborgen. Das musst du richtig einplanen in dein Leben, dass du Zeiten mal länger mit Gott hast und dein Leben aufräumst. Es wird dir von außen nicht einfach so fertig serviert. Warum erzähle ich euch das alles? Vielleicht brauchst du ja die Ansage gar nicht. Aber vielleicht kannst du sie mitnehmen zu den Menschen, die um dich herum leben. Steh auf, pflege deinen Glauben und such dir Hilfe. Es ist deine Verantwortung, den Glauben an Jesus Christus und deine Beziehung zu Jesus Christus zu pflegen, zu versorgen. Das macht keiner für dich. Das wird dir nicht auf dem Tablett wie ein Sonntagsmittagessen serviert. Und das macht mich als Pfarrer manchmal traurig, wenn ich die Konfirmanden sehe. Ich bin vielleicht nicht der Top-Pädagoge, aber wir haben tolle Konfirmandenstunden. Mit viel Spaß und abwechslungsreich. Und dann fahren wir auf die Rüstzeit nächste Woche ab Dienstag mit 96 Teilnehmern. Also irgendwas müssen wir ja richtig machen. Und das macht denn auch Spaß. Aber kaum ist die Konfirmandenzeit vorbei, dann kümmern sie sich nicht um den Glauben, den sie gefunden haben. Um die Beziehung, die sie mit Jesus angefangen haben. Weil sie irgendwie erwarten, dass jemand ihnen das serviert. Dass es irgendjemand anders für sie macht. Oder weil sie vielleicht meinen, ein Gottesdienst ist langweilig. Und dann verlieren sie den Schatz wieder. Ich kenne Jugendliche, die durch unsere Jugendarbeit gelaufen sind, die mitgearbeitet haben im JG-Team, die auf der JG-Rüstzeit Themen gehalten haben. Und dann gehen sie studieren in Großstädte und wann sehen wir sie wieder mal ein Semester für einen Gottesdienst? Ich frage, und in welcher Gemeinde bist du denn gelandet? Ich gehe nirgendwo hin. Ich sage, Junge, Leipzig hat so schöne Gemeinden. Da kannst du dir doch mal 3 angucken und dann such dir einen aus. Geh zum Gottesdienst, such dir eine junge Gemeinde. Das musst du machen. Die kommen doch nicht und tragen das auf deinen Tisch. Die bringen das nicht in die WG. Es ist deine Verantwortung, deinen Glauben zu leben. Das heißt nicht immer, dass es schön ist. Aber du wirst Gottes Geist spüren, du wirst dranbleiben, du findest Geschwister, die für dich beten, die dich ermutigen. Du brauchst Gemeinde und es ist deine Verantwortung. Ich kenne Menschen, die unseren Glaubenskurs besucht haben und die Abschiedsabende von den Glaubenskursen sind immer sehr lebendig und sehr berührend, weil manche auch mit feuchten Augen erzählen, wie gut sie ihn getan hat, diese neuen Abende zu erleben, diese Liebe und die, den Glauben, den sie hier spüren konnten. Puh. Aber manchmal schaffen sie es nicht, ihn im Alltag zu integrieren, die Beziehung zu Jesus zu pflegen, die sie gefunden haben, und ihren Glauben zu nähren. Vielleicht erwarten wir wirklich manchmal zu viel von außen. Wir erwarten von Gemeinde, von einem tollen Programm, das sie Unterhaltung bietet, wie das Fernsehen. Das schafft Kirche nicht, ihr Lieben. So professionell kriegen wir das nicht hin. Wir erwarten vielleicht von der Predigt, dass jede Woche der Pfarrer irgendwas Persönliches erzählt und irgendwie eine geile PowerPoint schnitzt und dann irgendwie was Emotionales rüberbringt. Das kann man erwarten, wird man aber ab und zu enttäuscht. Das schafft man einfach nicht. Manche erwarten es von Lobpreis. Ach, die Band war heute doof, lahm. Wenn der Schnuff spielt, dann ist es geil. Und dann erwarten wir von der Band, dass sie uns stimuliert, dass wir Gott loben und preisen. Nein, ihr Lieben, das ist deine Aufgabe, Jesus anzubeten. Und dass wir hier sonntags zwei Gottesdienste abdenken und rollendes Jahr schon so viel, dass wir so viele Leute haben, die ihre Gabe Gott einbringen, das ist richtig, richtig groß. Und es ist deine Verantwortung, dankbar zu sein und Gott anzubeten, dein Leben zu pflegen. Ansonsten sind wir abhängig von außen, von Stimmungen, von Emotionen, von Programm. Und wenn dann die Gemeinde nicht liefert, dann verkümmert der eigene Glaube und wir machen irgendwas anders am Sonntagvormittag und am Ende sagen wir bequem, die sind schuld. Leute, so geht das nicht. Wir brauchen eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus und wir brauchen eine Gemeinde, in der wir das leben, was wir gehört haben, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Beides ist wichtig. Das ist doch in einer Ehe auch so. Ich kann doch nicht zur Silberhochzeit sagen, wenn meine Frau mich fragt, sag mal, du hast aber ewig nicht gesagt, dass du mich liebst, dass ich sage, na, habe ich doch vor 25 Jahren einmal gesagt. Und solange sich nichts ändert, oder ich sag erst wieder was, wenn sich was ändert. Also. Sondern wir müssen doch die Beziehung pflegen, dass wir Zeiten haben miteinander, dass wir kommunizieren können, dass wir Räume schaffen, um uns miteinander einen Herzensaustausch zu geben. Warum sind wir so? Was fühlen wir? Damit das Vertrauen in einer Ehe funktioniert. Genauso muss ich das mit Gott einräumen in meinem Leben. Dass ich Zeiten des Gebets habe, der Anbetung, dass ich mit Jesus austausche, was in meinem Herzen so abgeht, wo ich Angst habe, Sorgen, Freude und Dank, alles. Das braucht Zeit und Raum und es ist meine Verantwortung, meine Ehe zu pflegen und es ist meine Verantwortung, meine Beziehung zu Jesus zu pflegen. Natürlich kann man die Gemeinde auch mal wechseln, wenn man nicht angesprochen wird, keine geistliche Nahrung bekommt, irgendwie keine persönlichen Kontakte findet. Aber man kann nicht erwarten, dass jemand von außen meinen Glauben stärkt. Das ist meine Verantwortung. Da muss ich mich kümmern, losgehen, suchen, beten, ringen, lesen, mich aufmachen, kümmern. Übernimm Verantwortung für dein Glauben. Wenn du in die Ausbildung gehst oder studieren, such dir eine Gemeinde. Nein, die perfekte gibt es nicht. Geh trotzdem hin, pflege deinen Glauben. Lass dich von Gottes Geist und seinem Segen berühren. Disziplin hilft, wenn es manchmal trocken und langweilig ist, jeden Tag ein Stück in der Bibel zu lesen, jeden Tag eine Zeit einzuplanen, in der wir mit Gott reden, vielleicht noch vor dem Aufstehen, bevor uns das ganze Chaos erreicht, dass wir uns im Bett ausstrecken und anfangen, mit Jesus zu reden, über den Tag, der vor uns liegt, mit ihm beginnen, bevor der Fuß den Boden des Alltags berührt. Geh sonntags zum Gottesdienst, egal wo, du musst nicht hierher kommen. Heilige den Sonntag und schenke Jesus 90 Minuten. Das ist überhaupt nicht viel Wochenzeit, Gott sonntags 90 Minuten zu schenken. Und dann sitze im Gottesdienst nicht tatenlos rum wie vor dem Fernseher und erwarte ein tolles Programm, sondern mach im Gottesdienst dein Programm. Jesus ist doch da, er ist hier und wartet auf dich. Komm mit ihm ins Gespräch. Sei aktiv im Gottesdienst, suche ihn, lass dich von ihm ansprechen, mach dein Herz auf. Das kann hochliturgisch sein, Das könnte Seegesänge sein. Das kann ein Gesangbuchliedvers sein. Das kann aber genauso moderne Musik und Klatschen und Feiern und Anbetungslieder sein. Vielleicht eine persönliche Segnung im Anschluss, beim Abendmahl. Steh auf, pflege deinen Glauben. Und wenn es dir schwerfällt, such dir Hilfe. Nimm dich mal raus in dem vollen Alltag. Fahr mal nach Selbitz auf stille Tage. Mach es. Erwarte es nicht, dass es jemand anders für dich organisiert. Wir haben es gehört, die ersten Christen in Jerusalem, Apostelgeschichte 2, Vers 42, die hatten Ausstrahlung. Ihr habt gehört, die waren attraktiv, die waren beliebt in der Stadt. Die Jerusalemer Bürger sagten zu den Christen da, da will ich auch dazugehören. Das sind fröhliche Menschen mit Ausstrahlung. Die haben irgendwie ein Setting in sich, eine Hoffnung. Da will ich wissen, was die so fröhlich macht. Die ziehen nicht so eine Fresse. Warum? Weil sie ihren Glauben lebten, aktiv. Sie beteten regelmäßig, haben wir gehört. Sie feierten regelmäßig zusammen das Abendmahl. Die ließen sich regelmäßig im Glauben unterweisen, lernten dazu, stiegen tiefer in die Bibel ein. Und sie investierten in ihre Gemeinschaft, weil sie das Leben teilten, füreinander da waren. Sie pflegten ihren Glauben. Sie taten es regelmäßig. Sie pflegten die Gemeinschaft untereinander und ihre persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die standen auf und gingen hin in die Häuser und zum Tempel. Sie suchten sich Hilfe und waren interessiert. Sie ließen sich unterweisen und lernten dazu. Sie beteten miteinander Lob und Anbetung, Dank und Fürbitte. Glauben, ihr Lieben, ist ein großes Geschenk. Und was wir als Gemeinde erleben dürfen, ist ein Riesenschatz. Und wenn jemand Jesus sein Herz öffnet, dann ist das ein Neubeginn für ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Sei dankbar, dass du glauben und beten kannst. Aber jetzt geht's los. Erwarte nicht, dass es einfach ist und dass der Glaube einfach da ist und dass man ihn dir einfach auf dem Tablett nach Hause bringt. Möglichst noch auf dein Display hinters Handy. Pflege ihn. Sei nicht traurig, wenn es mal Winter ist in deinem Glauben. Gib nicht auf, wenn der persönliche Glaube auch mal Reifungsprozesse hat. Wenn du geschliffen wirst, dann braucht es Disziplin, um durchzuhalten. Spüre hin, dass dir etwas fehlt, wenn du den Gottesdienst weglässt, den Hauskreis verpasst oder die Gemeinschaft nicht lebst. Am Ende macht ein engagiert gelebter christlicher Glauben richtig attraktiv. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.